Diese Episode wird euch präsentiert von HiBob. Die cloudbasierte HR-Lösung bringt deine Mitarbeitenden zusammen, ob remote oder hybrid, vor Ort oder von überall auf der Welt. Vom Onboarding und der Verwaltung der Stamm- und Unternehmensdaten über das Talentmanagement bis hin zum Offboarding. Bob ist intuitiv zu bedienen wie ein Social-Media-Account. Die Plattform hilft euch, eine HR-Welt zu schaffen, die die administrative und passive Verwaltung hinter sich lässt und sich nativ in eure Unternehmenskultur integriert, sie stützt und aufbaut. Guckt es euch doch einfach mal an. Den Link findet ihr in den Shownotes. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the
sacred stone. Oh, this you crazy mother. Herzlich willkommen bei Zielgruppengerecht, eure Podcast rund um Digitalisierung, Zielgruppen und Tech im Recruiting. Und hier sind eure Gastgeber, Robindro Ulla und Jan Havlicek.
Ja, und da ist sie wieder, die Stimme aus dem Off. Hier ist der Jan. Und wie ihr es am Titel schon sehen könnt, haben wir heute wieder eine ganz besondere Folge. Und zwar haben wir uns die wieder geklaut aus einem anderen Podcast, dem Schicht im Schacht Podcast. Das ist die Podcast-Reihe von Marcel Rütten und unserem Robindro zur Veranstaltung Schicht im Schacht am Freitag, den 5.5. Schaut euch das unbedingt an. Im Rahmen dessen haben die beiden eine Folge mit mir aufgenommen rund um das Thema Social Recruiting und Active Sourcing. Hört einfach rein. Es ist die gleiche Folge für alle, die den Podcast Schicht im Schacht schon gehört haben, der dort ist. Das heißt, für die, die den schon gehört haben, gerne jetzt abschalten. Für alle anderen auf jeden Fall hörenswert. Es waren ein paar lustige Sachen dabei. Ganz viel Spaß euch.
Glück auf und herzlich willkommen beim Schicht im Schacht Podcast, dem Podcast zum gleichnamigen Recruiting-Event im Ruhrgebiet. Mein Name ist Marcel Rütten.
Und mein Name ist Robindro Ulla.
Und gemeinsam sprechen wir mit ausgewählten Gästen aus der deutschsprachigen HR- und Recruiting-Welt im Podcast Hub Berlin über Ideen, Innovationen und Trends im Recruiting. Hört rein oder diskutiert mit uns persönlich am 5. Mai im Landschaftspark Duisburg-Nord, wenn es heißt, es ist Schicht im Schacht.
Unser heutiger Gast kommt aus Bayern, ist aber im Herzen Borusse, wird als einer der Sourcing-Pioniere Deutschlands bezeichnet und hat Kandidatinnen und Kandidaten auf Dating-Plattformen schon gepickt, bevor
integriert. Ja.
Herzlich willkommen, Jan Havlicek.
Hey, servus ihr zwei. Grüß euch.
Tag.
Guten Tag. Ja, Ulla. Lange nicht mal gesehen, gleich wieder erkannt.
Jan, bevor wir so richtig starten, vielleicht kennt dich der eine oder andere nicht. Magst du dich kurz vorstellen und sagen, was du so machst, was du so tust?
Selbstverständlich, super gerne. Ja, ich bin der Jan, der Nachname ist Havlicek, jetzt habt ihr mal gehört. Lebe in einer wertschätzenden Du-Kultur, das heißt, wenn ihr mich da draußen ansprecht, bin ich wirklich super gerne der Jan. Ja, ich bin 35 Jahre jung oder alt, je nachdem, wie man das sehen möchte. Und ja, Recruiter, Sourcer, Trainer, ja, mittlerweile auch Geschäftsführer und ja, liebe das Thema Recruiting, im speziellen Active Sourcing. War 10 Jahre lang Inhouse und habe 2018 die Grüne 3 GmbH gegründet. Die Grüne 3 GmbH, der Name ist tatsächlich nachts um 3:30 entstanden, deswegen fragt mich bitte nicht, wie es da dazu kam. Aber die Grüne 3 steht auf drei großen Füßen, wenn wir darüber kurz sprechen möchten. Das eine ist Aus- und Weiterbildung Trainings. Das andere ist, wir bieten Active Sourcing und Recruiting als Dienstleistung an. Man kann sich uns quasi als ausgegliederte Active Sourcing oder Recruiting Abteilung mit dazu nehmen. Und das letzte ist noch so ein bisschen, ja, Sparring, Netzwerk, als auch wir entwickeln selber ein Sourcing-CRM mit, was auch so ein bisschen unsere Leidenschaft für Technik widerspiegelt. Das sind so die drei Punkte. Ja, und über mich persönlich gibt es viel zu erzählen, vor allem, dass ich auch Borusse bin, ja, im tiefsten Herzen. Und das in Bayern ist nicht ganz einfach. Bin aber auch gerne auf dem Radl und in den Bergen unterwegs, damit ihr so ein paar Anknüpfungspunkte habt da draußen, um mich anzusprechen.
Ja, wunderbar. Wenn wir so ein bisschen über deinen Einstieg im Active Sourcing sprechen. Sind dir die Skills so vom Himmel gefallen, aus einem brennenden Busch gesehen? Oder wie bist du so an deine Skills gekommen?
Na, pass auf, da guter Einstieg. Ich hätte nämlich auch noch was. Diese Folge hier oder der Podcast hat Potenzial, nämlich völlig abzudriften. Weil wir drei in einem Raum, das wollte ich euch zum Start schon sagen, das hat schon sehr viel Potenzial, weil der Herr Rütten, um das der Welt da draußen auch mal zu sagen, ist mitunter der Einzige, bei dem ich, wo ich gesagt habe, Lieblingsfilm, Bang, Boom, Bang, er mir jede Stelle des Films aus dem Stand zitieren kann. Und da, Marcel, hast bei mir gewonnen. Aber zu den Skills, sowas gehört für mich damit dazu. Nee, mir sind es nicht vom Himmel gefallen, bin ich ganz ehrlich, sondern war einfach tatsächlich so ein bisschen Neugier und Reiz. Als Hintergrund, wie bin ich eigentlich da dazu gekommen? Ich war 2010 auf 11 im Ausland, in Australien und war da bei einer Airbus-Tochter. Und ja, da hat die Chefin damals gesagt, so, das ist LinkedIn. Wir sind hier in Australien in ein Brain-Gain-Land. Das heißt, wir holen uns gute Leute von außen dazu. Hier ist LinkedIn. Im asiatischen Raum sind viele Ingenieure, die wir brauchen können. Du schreibst die an. Und so bin ich da dazu gekommen. Und im Studium hatte ich Personal und Logistik im Schwerpunkt. Und bei Logistik hat mich immer schon das Technische interessiert. Ja, deswegen dachte ich eigentlich damals, die Logistik wird's, weil so mit Perlenkettengüte und über QR-Codes, Apps zu scannen und zu wissen, wo ja in Ingolstadt das Fahrzeug halt gerade in der Produktionslinie steht, das fand ich schon echt cool. Hab dann aber da in dem Job wieder so ein bisschen den Schwung zu meiner ersten beruflichen Station im Direktvertrieb. Ich bin gelernter Sozialversicherungsfachangestellter und war im Direktvertrieb. Habe da quasi die Komponente wieder gesehen und habe dann quasi so dieses Technische, wo ich echt Bock drauf hatte, mit diesem vertrieblichen, menschlichen Aspekt wieder verbunden und muss sagen, ja, so ist es mir eher ein bisschen zugelaufen. Und ja, wie man in unserem eigenen Podcast merkt, sind wir auch ja offen für alles. Und das hilft im Sourcing auch so ein bisschen, einfach mal ein bisschen was gesehen haben von dieser Welt und einfach vielseitig interessiert zu sein.
Ja, du sprichst das gerade an. Du bist eben nicht nur eben Eigentümer von der Grünen 3, sondern hast eben auch noch einen Podcast mit dem werten Kollegen, der mir hier gegenüber sitzt.
Ob das ein Podcast ist, müssen andere beurteilen, aber ja, wir schwadronieren ab und zu.
Worum geht es denn im Wesentlichen?
Ja, also grundsätzlich die Idee entstand mal, der Robin hat es auch gefeiert, deswegen heißt das Ding auch zielgruppengerecht. Die Idee war mal, nicht wieder den nächsten Experten-Podcast zu machen und zu sagen, so heute nehmen wir uns das Thema XY vor und dann zerlegen wir das von vorne bis hinten, sondern die Idee war eigentlich mal, ich muss schmunzeln, die Zielgruppe ans Mikrofon zu bekommen und quasi mit den Zielgruppen über sie zu sprechen. Ja. Hat
es bei mir nicht das geschafft, oder?
Es gibt nicht viele Folgen mit Leuten aus der Zielgruppe, weil dann wirklich direkt Corona kam und ja, so vor Ort treffen und da Technik ja nicht unbedingt ins das ist, haben wir es dann auch nicht online geschafft. sondern dann kam irgendwie die Idee, hey, lass uns doch einfach das, was wir eh schon tun, Robin und ich, eigentlich ständig über 10.000 Kanäle miteinander kommunizieren und irgendwie über Twitter, über Instagram, Direktnachricht, WhatsApp, LinkedIn und dann hier noch verlinken und irgendeine App ausprobieren. Lass uns das doch zusammenbringen und einmal in der Woche oder alle zwei Wochen drüber quatschen und das aufnehmen, wer sich's anhören mag. Super, wer nicht,
selber auch schuld.
Cool. Selber schon. Ja. Das war dann, so kam es da dazu.
Ich mal an einen legendären Gesprächsverlauf von euch, den ihr auch veröffentlicht habt. Ich weiß gar nicht, über welchen Kanal, ich glaube, über irgendeinen Blog oder so ist es veröffentlicht worden. Ein WhatsApp-Gesprächsverlauf, was die Pornoindustrie
für Recruiting oder für das Land
tut. Oder fürs Internet in Gänze. Daran erinnere ich mich, ja. Ich weiß nicht, warum es hängen geblieben ist.
Du, das war noch eine andere Geschichte, das war noch vor dem Podcast. Da haben wir noch mit dem Ordner zusammen irgendwann mal überlegt, wir veröffentlichen einfach unsere WhatsApp-Verläufe.
Ja, weiß nicht, ob das unserer Karriere so gut getan hätte. Bürgermeister wären wir auf jeden Fall nicht mehr geworden oder in die Politik wären wir nicht mehr rein.
Ja gut, in Berlin ist alles möglich, oder?
Also. Stimmt, aber...
Da wäre ich in Gallien, in Bayern, außen vor gewesen.
Aber kommen wir nochmal zurück zum Thema Active Sourcing.
Gerne.
Jetzt hast du dich ja so tief reingefuchst in den letzten Jahren. Muss man sich das so vorstellen, wenn du deiner Frau oder deine Frau geht einkaufen, fragt die, ob du was haben willst, ja, wenn die dir, du packst ihr ein paar Sachen auf den Einkaufszettel, schreibst dir einen Einkaufszettel in Bullschen Operatoren.
Das Lustige ist, sie versteht das mittlerweile tatsächlich auch sehr, sehr gut. Also die ist mittlerweile mindestens genauso gut. Die sagt mir sogar immer, was wir noch tun könnten. Letztens erst, wir suchen nach Einrichtungen fürs Kinderzimmer. Und sie so, ja, da habe ich über die Bilderrückwärtssuche dann danach geschaut und habe dann das Bett einfach günstiger woanders gefunden, aber es ist das gleiche Bild. So, ich so, ja, clever eigentlich, gell, diese Technik so zu verwenden. Deswegen, ja, wir unterhalten uns da tatsächlich schon sehr häufig. Sie natürlich nicht so im Detail zur Technik, sondern vielmehr übergeordnet, wie man da rangehen könnte manchmal. Und das ist cool, wie sie dann da denkt. Und das dann aufzusaugen und mitzunehmen, ist schon was wert.
Das heißt, es ist schon ein Stück weit auch so in dein Privatleben übergegangen, ne?
Klar. Also irgendwann, wenn du ja dann gegründet hast, kannst du es, was heißt leider nicht, aber es ist schwer, dann manchmal noch zu trennen, vor allem, weil meine Frau ja auch quasi mitgegründet hat.
Ja. Aber muss man, um im Active Sourcing zu arbeiten, ein Technik-Nerd sein?
Nee, man muss auf Nerd würde ich nicht sagen, aber man muss zumindest offen da dafür sein und auch Bock haben, sich das Thema einfach anzuschauen. Ja, also offen dafür zu sein und so ein bisschen ein Grundverständnis mitzubringen, ist definitiv hilfreich.
Also ich glaube auch, der Nerd-Anteil ist flexibel. Aber ja, dieses der Wissensdurst muss einfach extrem
absolut sein. Ja. Und da ist auch die Frage, wo fängt der Nerd an und wo hört er auf? Weil ich meine, glaube viele, die mich sehen, sagen, boah, was für ein Nerd oder Geek. Und wenn ich mir dann quasi Inspiration wieder an anderer Quelle hole, sei es im Journalismus oder in der Softwareentwicklung oder im Marketing, denke ich mir, was sind das für Nerds? Deswegen so ein gewisses Mittelmaß ist, glaube ich, nicht schlecht.
Aber du würdest schon irgendwie allen anderen auch empfehlen, einen vergleichbaren Weg zu gehen und vieles dann einfach auch über die Praxis sich heranzuholen, oder?
Mei, hat noch nie geschadet, ja. Machen es wie wollen, nur krasser. Ja. Von dem her, ja, also schlussendlich, wenn wir es dann auf die Praxis ummünzen, schadet es nicht, ein Medium zu kennen, auf dem ich dann später jemand anspreche, oder? Also dann zumindest mal auf Twitter aktiv gewesen zu sein, bevor ich jemanden entweder per Ad-Menschen oder direkt nach dich anspreche, ist schon hilfreich.
Wobei Twitter in den letzten Wochen, also für unsere Community nehme ich es als, also nicht tot war, aber kurz vor tot. Also
da haben wir in der Folge, in der letzten Folge, glaube ich, auch drüber gesprochen, ne? Also es ist ja runtergegangen. Aber vielleicht nochmal zu dem, was ich vor allen Dingen in den letzten Jahren, auch über den Jan gelernt habe, ist, sobald du ins Wollen wieder zurückverfällst und nicht dauernd machst, bist du raus beim Sourcing. Verändert sich so viel und du musst das auch trainieren.
Ja, absolut. Also das ist schon so dranbleiben, weil sich ja ständig irgendwas ändert, ist nicht ganz verkehrt, ja.
Inwieweit, wenn du über die Jahre jetzt Leute gesourced hast, inwieweit sind denn die Leute, mit denen du in Kontakt gekommen bist auf Kandidatenseite, letztlich auch Teil deines Netzwerks geblieben? Oder ist das im Endeffekt dann auch wie im Recruiting auch, ich sage Massenware, aber dann auch schon Massengeschäft, dass man sagt, ja gut, den habe ich vor 10 Jahren irgendwann mal interviewt, dann ist das Thema durch? Oder wie nachhaltig sind dann einfach Aktivitäten im Sourcing?
Mei, das alles über einen Kamm scheren kann man es natürlich nicht, aber ich kann sagen, es ist zum Beispiel auch eine sehr tiefe Freundschaft mit jemandem entstanden, mit dem ich jetzt auf Business-Ebene zusammenarbeite. Also von dem her ist es schon verrückt eigentlich, aber ist natürlich nicht der Regelfall. Aber Mei, über die Netzwerke hinweg habe ich jetzt irgendwie so 9000 Kontakte, dass da nicht mit jedem jetzt die ganz enge Bindung entstehen kann, ist klar, aber es ist schon so, dass ich in der Woche bestimmt 10, 15 Nachrichten von Leuten bekomme, die ich halt mal vor Jahren angesprochen habe, und das ist natürlich schon Wahnsinn, wenn man so will.
Wie kriegst du das kanalisiert bei der Masse?
Naja, schwierig, bin ich ganz ehrlich. Das Gute ist für mich, es hat sich jetzt wieder so ein bisschen auf vereinzeltere Plattformen tatsächlich konzentriert. Früher war es ja wirklich blau und grün und dann in Masse. Jetzt so dieses Business-Thema verschiebt sich immer mehr Richtung, mit blau meine ich LinkedIn und mit grün meinte ich Xing, / OnlyFi. Von dem her, da hat sich es jetzt schon so ein bisschen hinbekommen. Genauso wie für mich ergeben sich halt so ein paar Lieblingsplattformen, sei es dann auch noch Twitter und Instagram. Ich bin jetzt nicht so der Ulla-TikTok-Boy, sage ich jetzt mal, sondern da beschränkt sich es für mich und dann kriege ich es schon noch ganz okay geregelt, als auch zum Teil Automatismen, bin ich ganz ehrlich. Ja, also ich lebe dann schon viel von, dass ich Dinge versuche, teilzuautomatisieren, wo es irgendwie möglich ist. Ja, also so das Thema Textbausteine, wenn irgendwas kommt, da bin ich ganz tief drin.
Ja, die Frage ist ja, muss man als Sourcer denn auch Content Creator sein oder muss man einfach nur die Techniken wissen, wie man andere Leute findet?
Das ist ein bisschen Definitionssache und wie tief man gehen möchte. Das ist genauso, wie definierst du einen Talent Acquisition Manager oder Recruiter. Von bis kann ja alles sein. Das kommt darauf an, vielleicht welchen Teilbereich der Sourcer macht. In meiner Traumwelt wäre er das, ja, weil er sowohl finden, identifizieren, als auch gewinnen und begeistern. Und jetzt kommt's, was es nachhaltig macht, auch langfristig Netzwerke aufbauen und pflegen kann. Und da ist natürlich das Thema Content Creator und Netzwerker super wichtig. Jetzt, wenn ich mich selber an die Nase fasse, auch zeitlich bedingt, bin ich jetzt nicht mehr so der Riesen-Content-Creator. Ja, also wer mir auf LinkedIn folgt, ja, ich bin nicht wirklich zufrieden mit meiner Performance dort, aber würde natürlich Sinn machen, auch das Netzwerk aktiv zu halten, wo du vorne viel Kohle reingesteckt hast, um das aufzubauen. Ja, das ist...
Ja. Vielleicht kurz noch ergänzend, Jan hat ja auch den Begriff der Recruiter-Brand geprägt. Mhm. Also das ist ja auch nochmal der Eckpunkt oder der Punkt, dass du, sobald du als Sourcer unterwegs bist, du wirst ja gegoogelt, sozusagen. Ne? Also du, und das Bild, was der Kandidat, die Kandidatin dann sieht, das zu steuern, ist ja auch hochgradig wichtig. Muss nicht gleich mit vollem Content oder so, aber macht natürlich Sinn, gewisse Content-Bausteine etc. vielleicht auch, ich meine, Jans Tipp war ja immer, auch Anteile privat mit reinzunehmen, damit man auch merkt, dass Mensch ist. Ist für mich halt auch Content.
Und da halt auch an mehreren Touchpunkten. Du sprichst jetzt den, wo vielleicht schon die erste Nachricht von mir gekommen ist und derjenige quasi schaut. Aber es fängt ja schon bei der ersten Ansprache an. Ja, wenn jetzt ich finde Marcel sein Profil und ich würde dich ansprechen, wenn ich jetzt über dich rausfinden würde, Marcel, dass du Borussia Dortmund-Fan bist. Sei es, ich habe es über einen Instagram-Post gesehen oder du schreibst bei Interessen oder About Me rein. Jetzt, wie würde das rüberkommen, wenn du mich googelst oder mein Profil anschaust und da steht überhaupt gar nichts über Fußball oder BVB? Dann würdest du denken, was ist denn das für ein Creep?
Ja, super strange. Ja. Also ich finde grundsätzlich auch super strange, wenn Leute immer so sagen, naja, ich habe ein persönliches Profil und ich habe ein berufliches Profil. Nee, ich bin die eine Person.
Ja. Das ist mir schon lange nicht mehr untergekommen.
Aber das sagen Leute ja nach wie vor.
Aber was häufig kommt, ist, nee, das ist mein berufliches Profil oder auch genau, im Twitter-Kanal, dann steht, ich nutze das hier beruflich, wo man denkt, so, was zur Hölle?
Ja, und ich glaube, wir sind alle drei oder auch große Teile der Recruiting-Szene in Deutschland alle mit sozialen Medien so sozialisiert, dass wir aktiv auch private Elemente mit reingeben können in der Kommunikation in Social Media, um dann entsprechend diese Recruiter-Brand dann zu bespielen sozusagen. Ne?
Ja. Absolut.
In dem Satz steckt ja auch noch ganz viele andere Sachen. Ne? Das ist mein beruflicher Account bedeutet auch, inwieweit habe ich eigentlich gecheckt, also für wen mache ich das? Ne? Mache ich das jetzt, ich muss jetzt einen LinkedIn-Account mache ich hier für Arbeitgeber XY? Dann habe ich in dem Moment ja nicht verstanden, dass das absolut Nachhaltige für meine Karriere, meine Kontakte, mein Wissen, etwas natürlich im beruflichen Kontext sehr häufig, aber es ist ja trotzdem für mich persönlich. Ich glaube, dieser Switch ist bei manchen, also vielleicht wollen das ja auch, muss ja auch nicht jeder wollen, ne? Aber
absolut.
Diese Betrachtungsweise, die ich sehr, sehr spannend finde, weil das ist genauso, wie ich früher häufig in Schulungen Leute hatte, die geschickt wurden. Die können eigentlich gerne rausgehen.
Geiler Begriff. Mich hat man hierher geschickt. Ja, schön.
Ja, Chef möchte.
Ja, genau. Das ist mein beruflicher Account. Mein Unternehmen. Bleib weg.
Habt ihr einen Google Alert für euch angelegt?
Ja.
Ja. Auf mich, Firma und ein paar so Schlagworte.
Was kommt da so rum?
Also bei mir Blogbeiträge, Konferenzen, Speaker. Jan Havlicek ist jetzt der, das Potenzial, dass da irgendwas anderes kommt, ist relativ gering. Solche Geschichten, Erwähnungen, LinkedIn-Posts, solche Sachen.
Bei mir ist tatsächlich relativ viel, seitdem ich bei Trendins bin, weil wir natürlich auch die ganzen Studien immer veröffentlichen. Mhm. Und da immer irgendwo mein Name drin steht und wir dann Rankings veröffentlichen, Themen veröffentlichen. Und dadurch habe ich auch manchmal sehr, sehr lustige, so irgendwie so Klammer-Tagesblatt oder so interessante Google-Alerts auf Zeitungen, wo du dann erst noch mal die Zeitungsbranche verstehst, dann natürlich das ein Inlay produziert wird und das einfach an verschiedene Zeitungen verkauft.
krass. Lustiger ist bei uns eher der Alert auf die grüne 3. Also ich meine, klar, ich versuche es zu beschränken über die Phrase, dass es wirklich die grüne 3 ist, aber um da ein bisschen in das Know-how, Google funktioniert ja nicht mehr rein boolsch, sondern mehr semantisch verstehen und interpretieren. Und man merkt dann schon immer so Spitzen, als auch auf Twitter, wir werden manchmal einfach vertaggt, wenn Bündnis 90 die Grünen oder irgendwelche grünen Aktionen laufen. Das ist dann eher so interessanter und wir sind schon auch in ein, zwei Diskussionen mit eingestiegen auf Twitter, weil wir versuchen es halt dann so ein bisschen lustig abzumoderieren, weil entweder wird hart drüber abgekotzt oder irgendwie gefeiert und gerade so mit Lützi und Hambi und so, da kommt es ab und zu tatsächlich vor, dass wir als die Grüne 3 vertaggt werden, wenn es um die Geschichten geht.
Ja, also Markenverwechslung, ja.
Ja.
Aber weil du gerade sagtest, wie Google funktioniert. Jetzt ist in den letzten Tagen, Wochen ein neuer Hype entstanden um ChatGPT. Wird Google bald nicht mehr existieren, oder?
Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Man sieht ja schon, dass es unterschiedliche Anwendungsfälle hat und Vor- und Nachteile, wann Google interessant und gut ist und wann ChatGPT oder, sage ich mal, eine künstliche Intelligenz, die auf Text basiert, interessant ist. Von dem her glaube ich es nicht, aber ich glaube zumindest, dass Google, das haben wir ja schon im Podcast besprochen, Robin und ich, dass Google zumindest jetzt den Zug nicht verpassen darf, künstliche Intelligenz in irgendeiner Weise voranzutreiben, weil das sehen wir beide gerade eher weniger. Aber ersetzen, glaube ich nicht.
Welchen Impact siehst du fürs Active Sourcing da?
Boah, wir haben es intern letztens erst in einem Workshop ein bisschen länger besprochen, das Thema. Also wir haben jedem jetzt mal Zeit gegeben, das Ganze zu testen und haben uns dann in einem Barcamp zusammengesetzt und gesagt, und was ist jetzt möglich? Ich persönlich, für mich, war so ein bisschen Augenöffner letztes Jahr auf einer Veranstaltung in der Schweiz in Zürich ein Vortrag von, Brinkert hieß der, glaube ich, mit Vorname, weiß ich gar nicht mehr, Ralf, ne? Der Gründer, einer der zwei Gründer von Brinkert und Lück, der gesagt hat, eigentlich ist es super interessant, aus Kennzahlen Kreativität zu generieren. Also viel Zahlen messen und daraus Kreativität zu generieren. Ich habe das für mich so ein bisschen übersetzt, so über künstliche Intelligenz auch wieder hin zu Kreativität zu kommen und so einen Anstoß zu bekommen, ja, das finde ich spannend. Ja. Und da mal nachzufragen, das ist so für mich gerade der Anwendungsfall für uns. Ja, du steckst irgendwo fest und denkst dir so, fuck, was könnte ich da jetzt in der Ansprache, in einem Reminder-Text oder was kann ich da zu der Zielgruppe noch mehr erfahren? Ja, dann frage ich halt mal nach. Ja, so das ist so gerade der Moment, wo ich sage, da macht's für uns in dem Maß gerade Sinn, es zu nutzen.
Ja, ich glaube auch, ne, also dieses zu verstehen, dass es ein Tool ist und nicht eine Suchmaschine. Ja. In dem Moment, wo du das verstehst, kannst du damit einfach deinen eigenen Horizont jedes Mal wieder teasern. Also wenn du denkst, okay, scheiße, jetzt habe ich gerade Schreibblockade oder sowas, dann kannst du damit wunderbar einfach die Schreibblockade aufbrechen, auch wenn was dann rauskommt, vielleicht Schrott ist, aber du kriegst sofort einen neuen Anreiz.
Und ja.
Der ist halt ständig verfügbar. Ich kann, Jan zum Beispiel schläft immer nachts, sonst würde ich den ja anrufen.
gestern Abend haben wir um 3:45 geschrieben, wollte ich noch
mal. Ja, boah, da war ich mega beeindruckt. Da war ich.
Die Zuhörer im Ruhrgebiet musst du nochmal erklären, was 3:45 ist.
Achso, sorry, 22.45 Uhr.
Sehr gut. Ja, für mich auch immer.
22:45 würdet ihr, glaube ich, sagen, gell?
Ja.
Also macht das Sinn, Viertel, halb, Dreiviertel. Was ist da nichts dran zu verstehen, Deutschland?
Nee, das ist auch nichts zu.
Sehr gut. Jetzt, du hast vorhin, oder ganz am Anfang hast du ja gesagt, du bist jetzt etwas mehr als 10 Jahren im Active Sourcing.
Traurig, oder?
Wie etabliert oder wie erwachsen ist Active Sourcing in 2023?
Boah, lustigerweise hatte ich heute Vormittag zwei Sales-Vertriebscalls, wo ich mir gedacht habe, okay, wir sind doch immer noch am Anfang. Es ist blöd, man steckt manchmal in der Bubble, aber die Awareness ist auf jeden Fall jetzt da. Und nicht nur bei den Unternehmen, sondern es ist mittendrin in der Zielgruppe. Von dem her, steckt nicht mehr in den Kinderschuhen, sagen wir es mal so, sondern die Unternehmen verstehen schon, dass es notwendig ist, zumindest dieses Know-how zu haben. Aber es ist noch lange nicht dort, wo ich es mir wünschen wollen würde in meiner Traum-Fantasiewelt.
Aber verstehen schon, ich meine, wir reden von 10 Jahren Active Sourcing in Deutschland oder sogar mehr, ne? Also wo man mit professionellen Tools wirklich direkt Suche betreiben kann.
Ja. Yeah.
Eigentlich ein Trauerspiel, oder?
Also ich würde es aber ein bisschen positiver darstellen, weil ich habe das Gefühl, dass es nur, weil, also viele schaffen es nicht umzusetzen, aber es ist viel mehr schon auf dem Radar einfach.
Ja.
Ja, also das meine ich. Teilweise hast du natürlich Unternehmen, die dann auch so komische Dienstleister beauftragen. Nein, aber ungelogen, ne? Es gibt ja viele Unternehmen, die es auf dem Schirm haben, es aber nicht selbst umsetzen können, es gerne würden.
Ja.
Vielleicht Know-how, aber ich finde, es wird fast überall immer schon mitgedacht. Ne? Also auch wenn sie es nicht selbst oder anders umsetzen. Ja.
Mitgedacht heißt aber noch nicht mitverstanden. Also häufig ist es dann doch immer noch falsch interpretiert, so ein bisschen. Ja.
Stimmt, aber ich finde, der Schritt von früher kam dieses Wort in Strategiepapers, in Zielen und so gar nicht vor, oder dieser Begriff, sondern war eigentlich immer Personaldienstleister.
Ich wollte gerade sagen, Headhunter, ja.
Genau, und mittlerweile ist es aber aus den strategischen Überlegungen, zumindest von großen Unternehmen nicht mehr wegzudenken, und viele kleine haben es auch schon begriffen, im Sinne von, wir brauchen das, sie haben, verstehen das sicherlich nochmal auf einem anderen Blatt, zumal es auch nochmal sich ständig verändert. Und ich würde noch gerne hinzufügen, das ist eine der wenigen Professionen, würde ich echt sagen würde, don't grow up, it's a trap. Mhm. Na, also sobald, weil du brauchst hier so eine krasse Neugierde, die du sonst nur bei Kindern siehst. Und das finde ich gerade bei diesem Berufsfeld, wo du so viele unterschiedliche Zielgruppen hast, die sich ständig weiterentwickeln, neue Sachen machen, da brauchst du gerade diese Kompetenz extrem hoch.
Absolut. Aber was ich noch da, Marcel, weil du gesagt hast, eigentlich ja schade, dass das seit 10 Jahren jetzt sich nicht verändert hat, was ich halt immer sehe. Ja, ist
schon verändert, doch, ne?
Aber ja, schon ein bisschen, aber auch in den Unternehmen, es gibt Unternehmen, das ist gar nicht böse oder sonst, ich mache das ja auch gerne, da komme ich alle 1,5 Jahren und erzähle das Gleiche, weil sie es auch nicht schaffen, das Wissen, das Know-how im Unternehmen zu halten, weil Recruiting häufig halt immer noch so der Berufseinsteiger-Job ist, so im HR. Ja? Und das sehe ich halt, das werfe ich uns schon noch vor in unserer Branche, dass wir es halt nicht schaffen, dann dieses Know-how und das, was wir uns bis zu Punkt X dann erarbeitet haben, auch beizubehalten. Ja? Und das ist schon was, wo ich mir manchmal so denke, oh, what fuck, ey, das habe ich doch schon vor 10 Jahren erzählt. Aber ja.
Ja, die Frage ist halt auch immer, woher kommen die Profile, die dann im Active Sourcing arbeiten? Es ist ja selten irgendwie der HR-Business-Partner, der schon 10 Jahre irgendwie einen Standort mitgeleitet hat, der dann noch sagt, komm, ich gehe jetzt ins Active Sourcing. Ne? Also es passiert ja de facto nicht. Deswegen, ja, also das sind dann die Berufseinsteiger, denen die Jobs zugeschrieben werden. Die Frage ist halt, welche Anforderungen stelle ich an Active Sourcer? Ja? Ist das so ein Typ Technik-Nerd oder Typ Gebrauchtwagenverkäufer? Ja, also was
brauchst du? Halt auch darauf an, wie du es strategisch im Unternehmen verankerst. Also klar, wenn du es halt immer nur definierst als, ja, das ist derjenige, der aus der Stellenanzeige dann eine Ansprache macht und dann übergibt er das Profil an den Fachbereich oder den HR-Business-Partner oder den Recruiter, dann bleibt es so. Aber wenn du strategisch so verankerst, dass du sagst, hey, das ist einer der wichtigsten Männer bei uns im Recruiting, weil der das Netzwerk, das Ohr und das direkte Sprachrohr zur Zielgruppe ist, dann ist es halt natürlich auch ein bisschen anders. Ja? Und ja, da kommt es eher darauf an, in welche Rahmenbedingungen du es reinlegst sozusagen. Oder?
Ja, würde ich auch unterschreiben. Also du kannst es ja auch unterschiedlich gestalten. Hängt ja auch total viel von diesem grundsätzlichen Recruiting-Prozess ab, den ich im Unternehmen abbilde. Also wie kleinteilig ich unterwegs bin und wie viel Verantwortung des Prozesses ich in welche Hände lege und auch so überhaupt, wie viele Stellen ich für die Direktansprache überhaupt vorsehe sozusagen oder von wie vielen Stellen ich glaube, dass es sinnvoll ist.
Ja. Heutzutage geht es ja wirklich von, du hast eine Werkstatt, eine Praktikantenfarm, die Identifikation betreibt, bis hin zu jemanden, ich denke da immer an den Sebastian von ehemals Bräuninger und jetzt Porsche, glaube ich, der ja eigentlich aus der Zielgruppe kommt und nichts anderes tut, wie Netzwerk anzustoßen, Ideen zu generieren und quasi Mittelsmann zu sein. So, sag ich mal, ich zeige gerade mit den Händen quasi von links nach rechts, so sehe ich gerade in Deutschland Active Sourcing.
Ja, erfahrener Podcaster, macht erstmal Gießen.
Ja, deswegen beschreibe ich es.
Oh, wunderbar.
Ich muss euch zwei ja auch ertragen, deswegen.
Jetzt hast du, ich sag mal, die Hälfte deiner Karriere in-house verbracht, die andere Hälfte als Externer sozusagen. Vielleicht nicht ganz 50-50, aber du hast auf jeden Fall beide Perspektiven.
Ja.
Welche ist die bessere, ist jetzt vielleicht die blöde Frage, aber in welchem Kontext passt die eine und in welchem Kontext passt die andere Variante besser?
So ein bisschen, kommt ein bisschen auf Rahmenbedingungen an. Ich meine, ich würde mich hüten davor zu sagen, ich habe alles schon auch im Unternehmenskontext gesehen, aber ich habe zumindest schon bei 2-3 Stationen gesehen, wenn die Rahmenbedingungen da sind, dass auch Recruiting, Talent Acquisition, Sourcing auch eingebettet werden kann und eine Wichtigkeit hat und auch eine Wertigkeit hat, dann funktioniert das intern super, super gut. Ja, wenn man die strategischen Rahmen hat, das fängt beim Budget bis hin zur Zeit, ja, bis hin zu den Tools, bis hin zum Mindset, Weiterbildung der Mitarbeiter, Kollegen, Kolleginnen, dann funktioniert das Inhouse ganz, ganz gut. Ja, wenn ich diese Rahmenbedingungen und sei es nur zum Teil nicht habe, dann kann es vielleicht auch Sinn machen, das an einen externen Dienstleister auszulagern, der das eben für mich mitbringen kann und diese Qualität und Professionalität eben mit an den Tag legen kann, weil er genau diese Rahmenbedingungen hat. So, deswegen, du hast es ja selber schon gesagt, da gibt es kein richtig oder falsch, sondern passend und nicht passend eher.
Aber aus Kandidatenperspektive, ja, um es
ja.
Mit mir den Wortwitz, ja. Um zielgruppengerecht zu machen.
Ja, so. Und alle haben gelacht.
Ja. Ist es da nicht einfacher zu sagen, ich verkaufe den Job quasi direkt aus der Company heraus? Ist dann nicht glaubwürdiger?
Das ist immer ein bisschen zu kurz gedacht, weil das kommt halt darauf an, wie auch der Dienstleister agiert. Also da nehme ich auch uns als Dienstleister mal in die Pflicht. Wer sagt denn, dass wir jetzt nicht sagen können, dass wir für Trends ansprechen oder für Schicht im Schacht? Mhm. Ja, das ist so ein bisschen unsere alte Denke. Warum tun wir das? Weil wir nach Erfolg bezahlt werden und der Dienstleister dann Angst hat, wenn ich den Robindro Ulla jetzt anspreche und sage, wir rekrutieren gerade für die Grüne 3, dass der auf unsere Homepage geht und sich dann dort bewirbt und dann geht mir der Provision durch die Lappen. A, ich würde fast zu 95% behaupten, oder zu 99%, wer würde das tun? Ja. Und B, wer sagt denn, dass wir noch nach Erfolg bezahlt werden müssen? Da muss ich jetzt einmal erklären, ich lebe da vielleicht in meiner eigenen Bubble. Die Grüne 3 wird nicht ausschließlich oder rein nach Erfolg bezahlt und im besten Fall gar nicht mehr, sondern wir machen ein Projekt, ja, wir sind die ausgerichtete Recruiting-Abteilung und sprechen dann aber auch im Namen des Kunden an. Deswegen kommt es da, Marcel, für mich so ein bisschen drauf an. Und das heißt ja trotzdem nicht, dass ich es als Dienstleister nicht auch qualitativ hochwertig, professionell machen kann und dann vielleicht auch den Namen nicht so unbedingt nennen muss, ja. Wenn ich es umlege als Unternehmen, kann ich auch sagen, ja, dann macht der Recruiter das, der hat 10 Minuten Zeit für 20 Ansprachen, ja, dann glaube ich eher, dass da der Effekt, dass der den Namen des Unternehmens verbrennt in 20 Minuten, ist größer, wie wenn das ein Dienstleister professionell macht. Deswegen muss man, ja, es kommt so ein bisschen drauf an, würde ich sagen.
Ja, jetzt sage ich aber mal ketzerisch, die Realität als Kandidat sieht aber doch vielleicht eher so aus, dass du immer noch diese Bullshit-Anfragen kriegst, die da heißen oder die sich so lesen. Nee. Für unseren Kunden, unseren Mandanten, einen Mittelständler aus dem östlichen Ruhrgebiet, suchen wir einen HR-Experten, bla bla bla.
Ja. Ja. So. Ja, da wird sich in Zukunft die Spreu vom Weizen trennen. Portisches U. Ja, das ist für mich, ja. Ist so. Auch ich krieg diese Anfragen 15 Mal in der Woche. Und aber ich werde auch als ITler angesprochen, weil ich halt 2-3 Schlagworte
habe. Wahrscheinlich die Connection, weil ja dann irgendein Berufseinsteiger diesen Job kriegt und noch nie über
Technik. Das muss nicht mal der Berufseinsteiger sein, Marcel, ist auch der Recruiter, okay, der 20 Jahre Berufserfahrung hat, ihm quasi der Rucksack Active Sourcing aufgespannt wurde und sagt, du musst es machen. Ja, dann klar, dann gibt der 5 Schlagworte ein und kriegt das Produkt von einem Xing, OnlyFi oder LinkedIn-Berater, der auch noch nie damit gearbeitet hat, sagt dann hier, dann kannst du hier noch schöne Templates bauen und dann, ja, dann macht er das, weil er halt auch gar keine Rahmenbedingungen dafür hat, das ordentlich zu tun. Deswegen, das passiert jedem, dann denke ich. Sorry, dass ich da reinsteige oder dich unterbrochen habe.
Nee, alles gut.
Da schlägt mein Herz.
Habe ich auch schon drüber diskutiert, sozusagen. Ne? Also die KPI macht die Musik. Ne? Also wonach messe ich und wie viel Zeit kriegt die
Person zur
Verfügung sozusagen?
Ja.
Und da kannst du als Unternehmen ja quasi steuern, ob deine Rekruterinnen, Sourcerinnen, wie die unterwegs sein werden.
Absolut. Ja, wir haben 2013 zum Beispiel schon angefangen, die Sourcer, also zu messen, wäre jetzt vermessen zu sagen, hä, dass ich auch mal einen Sprachwitz reinbringe, wäre vermessen zu sagen, dass wir es danach gesteuert haben. Aber wir haben zumindest die Kennzahl mit aufgenommen, wie verändert sich das Netzwerk und wie ist die Netzwerkaktivität unserer Sourcer. Das haben wir uns am Jahresende tatsächlich, oder haben wir uns einmal im Jahr angeschaut, zu sagen, hey, hast du dir in den relevanten Zielgruppen auch ein Netzwerk aufgebaut und wie aktiv hast du es gehalten? Das wäre für mich zum Beispiel mal eine krasse Kennzahl, wo man sagen kann, okay, die ist weg von Erfolg oder weg von, es muss eine Einstellung garantiert werden oder x Prozent müssen antworten oder x Prozent müssen im Prozessschritt so weit kommen.
Ja, also wichtig ist, ne, also das ist ja nicht erfolgsfeindliches Denken, sondern nur darauf aufgepasst, dass dir nicht einer aufs Auge gedrückt wird, nur weil du nach Erfolg bezahlt wirst. Ne? Also das ist dann das Thema Nachhaltigkeit. Du wirst schön, also der Dienstleister wird bezahlt und plötzlich hast du dann auch relativ hohe Frühfluktuation.
Ja, deswegen gibt es ja überall die schönen Nachbesetzungsgarantien in den Verträgen. Herzlichen Glückwunsch.
Das gibt es natürlich auch noch, ja. Aber damit kommst du ja auch nicht weiter. Unbesetzte Stellen sind teuer heutzutage.
So ist es.
Für Unternehmen welcher Größenordnung eignet sich Active Sourcing am besten?
Ich habe es auch letztes Jahr erst in einem Startup mit 18 Mitarbeitern. Es waren wirklich an dem Tag 18 Mitarbeiter, wurde ein reiner Active Sourcer installiert. Ja? Und es hat für die absolut Sinn gemacht, weil sie es, die haben da wirklich einen Business Case draus gerechnet und haben gesagt, okay, wir lassen die Maßnahme jetzt mal weg, wir stellen eine Person ein, der unseren Namen in den Netzwerken pusht, der die Leute anspricht, wir sparen uns dadurch erstmal das Thema Personalmarketing, Employer Branding und den ganzen Wahnsinn und wir müssen da, die haben, das Ziel war, 5 Leute aufzubauen und er hat gesagt, die 5 Leute, wenn derjenige bringt, dann ist das quasi Strich drunter grüne Rechnung für mich. Bis hin zum heute in der Früh mit DAX 30 Unternehmen gesprochen, die haben es jetzt noch nicht und wollen es jetzt einführen. Das heißt, von bis immer, was meiner Meinung nach halt notwendig ist, sich wirklich strategisch drüber Gedanken zu machen und auch wirklich mal so ranzugehen, dass ich sage, ich rechne da für mich mal wirklich so ein bisschen ein Business Case draus und sage, ich mache einen Strich drunter und kann es dann auch messen, ob es erfolgreich ist oder nicht. So, das wäre meine Antwort darauf.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Schicht im Schacht haben die Möglichkeit, dich persönlich kennenzulernen, wahrzunehmen, zu löchern, was auch immer. Worauf können sich alle, die da sind, am meisten freuen?
Dass es lustig wird. Ich glaube, mit uns wird es nie langweilig. Und auf was sie sich freuen können, ist einfach ehrliche Einblicke, praxisnahes Wissen, schwadronieren über Dinge, die dann tatsächlich nicht eintreten, sondern wirklich einfach auf Augenhöhe eine Kommunikation und Ehrlichkeit zu bestimmten Themen. Auch heute in dem Thema, heute in den Vertriebscalls, heute in der Vertriebscalls, ich kann euch klar munter erzählen, was ihr alles tun könnt, nur ihr werdet es in der Praxis zu 99,9% nicht umsetzen können. Da sehe ich mich überhaupt gar nicht, ja, sondern eher zu sagen, hey, ja, lasst uns mal schauen, was wirklich operativ Sinn macht. So auf das können Sie sich, glaube ich, freuen. Gepaart mit viel Spaß und gerne auch Themen, die links und rechts davon liegen, aufzuheben. Das mal so ganz grob, weil ich auch noch gar nicht so richtig weiß, Marcel, was wir dann zu 100% machen werden. Ja. Also ehrlich gesprochen.
Ja, das passt ja zum Motto, dass du sagst, Ehrlichkeit ist eins davon.
Ja, ist noch so weit hin.
Ja, genau. Ja, wobei es kommt schneller, als man glauben mag. Jan, vielen, vielen Dank an der Stelle. Ich freue mich mega darauf, dass du dabei sein wirst, dass du die Konferenz mit deinem Content bereichern wirst. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir eine Menge Spaß haben werden und kann es kaum erwarten.
Darf ich mir noch zum Abschied was wünschen, Marcel?
Ein Lied?
Ein Song, ja. Ah, nein! Ich bin noch ein Freund von, lass uns den großen ganzen Rahmen nochmal spannen. Was ist dein Lieblingszitat von Bang Boom Bang?
Eins ist nicht zitierfähig.
Sehr gut. Das nehmen wir in den Zielgruppengerecht-Podcast in Zukunft, weil da darf man sowas.
Das Zitat, glaube ich, von Bang Boom Bang ist, was hätte ich für dieses Fahrzeug zu investieren? Nachdem er den Prolog hält, also wer den Film Bang nicht kennt, bitte macht eure Hausaufgaben bis zur Konferenz.
Schaltet den Podcast sofort ab, das ist eine Riesenbildungslücke. Sofort Bang Boom Bang anschalten. Ja. Okay, sehr gut.
Vielen, vielen Dank.
Dankeschön. Merci. Ciao. Ja, ciao.
Das war Zielgruppengerecht von Robindro Ulla und Jan Havlicek. Du möchtest mehr erfahren? Dann schau jetzt auf www.zielgruppengerecht.de oder Robindro Ulla und Jan Havlicek auf Xing und LinkedIn. Und jetzt ist wirklich Schluss.
Der Brieffreund. Der
Brieffreund ist auf jeden Fall auch geil.
Aber im Alter? Nein. Macht Skulpturen, das ausherstellen.